Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf! Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Ja, nachdem Jesus in Gerasea die Dämonen aus dem von ihm besessenen Mann ausgetrieben hatte, überquerte Jesus den See Genezareth und kehrte wieder in das jüdische Gebiet zurück. Erinnern wir uns noch mal kurz an die Gerasener. Wie haben sie auf die Austreibung dieser Dämonen aus dem Mann reagiert? Anstatt Jesus Christus als Sohn Gottes anzuerkennen, haben sie ihn abgelehnt und haben ihn gebeten, dass er sie wieder verlassen soll. Und jetzt am anderen Ufer des Sees sehen wir genau das Gegenteil. Dort wartet schon eine ganz große Menschenmenge auf ihn, berichtet uns Lukas. Also auf der einen Seite Ablehnung, auf der anderen Seite Erwartung. So unterschiedlich sind die Menschen. Auf der einen Seite, wenn man was von Jesus hört, bloß weg, da will ich nichts mit zu tun haben. Und auf der anderen Seite ganz viel Freude. Darf ich dich heute Morgen fragen, an welchem Ufer des Sees stehst du? Schau mal dein Herz, wo stehst du? Freust du dich darauf, dass der Herr wirkt, dass er in dir wirkt? Oder erwartest du sogar, dass er an dir wirkt? Oder hast du ein ablehnendes Herz und sagst, eigentlich will ich mit diesem Mann gar nichts zu tun haben? Lukas berichtet uns hier von zwei Wundern, die völlig miteinander verbunden sind. Es geht hier um zwei Frauen. Die eine ist eigentlich noch ein junges Mädchen, sie ist 12 Jahre alt. Und die andere, die ist schon etwas älter. Seit 12 Jahren leidet diese ältere Frau an einer schlimmen Krankheit. Und interessanterweise zweimal die Zahl 12. Als also das Mädchen geboren wurde, fing bei dieser Frau der Blutfluss an. Und Lukas beginnt in Vers 41. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus. Der war ein Oberster der Synagoge und warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Jairus war ein Synagogenvorsteher. So jemand war ganz hoch geachtet im Volk. Er hatte eine hohe Stellung in der jüdischen Gemeinschaft. Die Menschen haben sich vor ihm verneigt, wenn sie an ihm vorübergegangen sind. Aber hier ist es jetzt ganz anders. Jairus wirft sich Jesus vor Füßen. Er hatte ganz schreckliche Not. Er befindet sich in der schlimmsten Situation, die sich ein Vater selbst in seine schlimmsten Albträume nicht vorstellen möchte. Seine einzigste Tochter liegt im Sterben. All sein Ansehen, das er bei den Leuten genießt, all sein Vermögen, all sein Stolz, all seine Klugheit nützen ihm gar nichts. Das Leid hat auch vor seiner Haustür nicht Halt gemacht. Er hat bestimmt schon Ärzte geholt, aber sie können nichts machen. Und jetzt hört er, dass Jesus wiederkommt und er sieht nur einen Ausweg. Er demütigt sich vor Jesus, weil er daran glaubt, dass nur noch der Mann seine Tochter retten kann. Und in seiner Verzweiflung bittet er Jesus, dass er doch mit ihm kommt, der Tochter die Hände auflegt, um sie wieder zu heilen. Und tatsächlich, Jesus geht auf ihn ein und kommt mit. Welch eine Hoffnung muss sich in dem Moment in Jairus breit gemacht haben. Halte durch, meine kleine Tochter. Jesus ist auf dem Weg. Jesus wird dich wieder gesund machen. Er hat es doch schon oft bewiesen. Er kann Wunder tun. Und jetzt hat er es mir versprochen. Und dann Vers 42. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Die Menge um Jesus ist Zeuge von diesem Gespräch mit Jairus. Und natürlich sind jetzt alle höchst gespannt, ob Jesus ein weiteres Wunder tun wird. Und Sie dränge voll Neugier mit ihm durch die Straßen von Kapernaum, Jesus und nach dem verzweifelten Jairus hinterher. Und wie schon so oft, wir haben es schon oft gelesen, viele sind einfach aus Neugierde gekommen, weil da Dinge geschehen, die menschlich nicht möglich sind. In Vers 40 haben wir gesehen, die Menge hat ihn freudig erwartet. Sie haben sich gefreut, weil sie wussten, wir werden wieder Wunder sehen. Oder wir werden ihn selbst um ein Wunder bitten. Jairus wusste, es kommt auf jede Minute an. Und ich denke, in ihm müsse Verzweiflung und Hoffnung miteinander gekämpft haben. Wird es klappen? Wer von euch schon mal in so einer Notsituation war, kann sich vielleicht in die Lage und in die Gefühlswelt vom Jairus hineinversetzen. Aber plötzlich bleibt Jesus stehen. Er fängt das Diskutieren an. Wieso, Jesus? Wieso geht's nicht weiter? Und Jairus in seiner Not wird plötzlich auf die Seite gestellt. Es geht überhaupt nicht mehr um ihn. Jesus schenkt jemand anders seine Aufmerksamkeit. Es ist die Frau, die seit 12 Jahren Blutfluss gehabt hat. Sie kommt, rührt den Saum seines Gewandes in dem Gedränge an. Jesus merkt, es geht eine Kraft von mir aus und fragt, wer hat mich angerührt? Lukas schreibt hier von einer Frau, die Jesus sucht, weil sie sich in ihrem Herzen nach etwas sehnt, was nur er geben kann. Und wir wissen, der Herr heilt nicht nur unsere Gesundheit oder unsere Krankheit, sondern er kümmert sich auch um unsere Seele. Lukas, der ja Arzt ist, berichtet uns, dass diese Frau bereits seit 12 Jahren am Blutfluss litt. Nach dem Gesetz aus 3. Mose war sie unrein und deswegen dauerhaft von der Gesellschaft, auch von Gottesdiensten ausgeschlossen. Dadurch, dass sie durch ihre Krankheit alles in ihrer Umgebung verunreinigte, wollte niemand etwas mehr mit ihr zu tun haben. Und wir können davon ausgehen, dass ihr Leben von Einsamkeit bestimmt war. Und wahrscheinlich war es der Frau auch einfach peinlich, mit anderen über ihre Krankheit zu sprechen. Und so zog auch sie sich wahrscheinlich lieber zurück. Lukas berichtet uns weiter, dass sie wegen ihrer Krankheit von einem Arzt zum anderen gegangen ist. Aber keiner konnte ihr helfen. Und es war noch viel schlimmer. Im Markus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 26, lesen wir noch von anderen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Da schreibt Markus, und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Die Behandlung damals muss eine Tortur gewesen sein. Markus berichtet uns, dass sie viel erlitten hat von den Ärzten und dass diese Kosten für die Arztbesuche ihren gesamten Besitz aufgefressen haben. Es war also alles nur noch schlimmer geworden. Sie konnte von keinem Arzt geheilt werden. Niemand konnte ihr helfen. Station Hoffnungslosigkeit. Sie war wegen ihrer Krankheit zu einer Unberührbaren geworden. Auch sie selbst durfte niemand berühren. Stellt euch das mal vor. Kein Händedruck, keine Umarmung, nichts mehr. Aber sie hört von Jesus. Und sie macht sich auf, ihn zu sehen. Sie war so verzweifelt, dass sie sogar dieses mosaische Gesetz übertreten hat, das Schutz vor Ansteckung verlangte, das verlangte, dass man sich von Menschenansammlungen fernhalten soll. Es war ihr egal, vielleicht dachte sie auch, in der Menge wird es schon nicht auffallen. Geistlich gesehen geht es heute vielen Menschen so wie dieser Frau. Die Menschheit ist krank. Und die Bibel nennt diese Krankheit Sünde. Und diese Sünde, die macht den Menschen innere Not. Und sie möchten auch gern frei davon werden. Sie spüren Schuld. Das drückt auf ihr Gewissen. Und viele möchten ein besseres Leben führen. Aber sie merken, die Sünde ist so stark in mir, ich bekomme meine sündigen Probleme einfach nicht in den Griff. Und in dieser Not greift man nach jedem Strohhalm. Und es gibt vieles in dieser Welt um uns herum, was uns Glück verspricht. Vieles wird ausprobiert. Es kostet die Menschen Kraft, Zeit und auch Geld. Und am Ende immer noch ein leeres Herz. Keine Zufriedenheit. Keinen Frieden. Und wahren Frieden finden wir für unsere Seele nur bei dem, der stärker als alle Ärzte ist. Es ist Jesus Christus. Die blutflüssige Frau, die hatte das ein Stück weit verstanden. Sie hat nicht daran gezweifelt, dass Jesus ihr helfen kann. Sie hat völlig seiner göttlichen Macht vertraut, die er schon oft bewiesen hatte. Und Markus berichtet uns in Kapitel 5, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Nur das Gewand, das reicht schon. Sie hat sich nicht getraut, Jesus öffentlich um Heilung zu bitten, wie es andere schon vorher getan haben, denn sie war ja unrein. Sie hatte Angst vor den Menschen und ihr war gar nicht klar, dass Jesus sie liebt. Das wusste sie noch nicht. Sie hat in Jesus den Heiler gesehen, der übernatürliche Kräfte hat. Aber sie hat noch nicht den gesehen, der sich aus Gnade um jeden Einzelnen kümmert, der ihn anruft. Sie schleicht sich also von hinten an und dann fällt sie auf die Knie und berührt den Saum seines Gewandes. Die Unreine berührt den Reinen. Und sie wusste, wenn sie ihn berührt, macht sie ihn unrein. Aber den Saum des Gewandes, das könnte gehen. Und sie konnte halt nur hoffen, dass er nicht dabei erwischt wird. Sie musste sich knien, um den Saum zu berühren. Da sehen wir auch die Parallele zu Jairus. Oder auch vom Dämonen besessenen Gerasener. Sie alle werfen sich vor Jesus nieder, bevor er sie heilt. Und das ist ein schönes Bild für uns. In Sprüche 16, Vers 8 steht, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Um von der Krankheit der Sünde geheilt zu werden, braucht es tatsächlich einen inneren Zusammenbruch. Man muss seine ausweglose Situation erkennen. Anders würden wir uns nie vor Jesus Christus demütigen und daran glauben, dass er, nur er allein, echte, dauerhafte Heilung auch von unserer Schuld und Sünde bringen kann. Der Sünder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, wird vom Schmutz seiner Übertretungen gereinigt, von der Knechtschaft der Sünde befreit. Das, was kein Mensch kann, das bewirkt der Herr Jesus Christus. Auch heute noch. Viele von uns haben das schon erfahren. Vers 44 trat sie dann von hinten herzu, rührte den Saum seines Gewandes an und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Interessant, sie hat es gemerkt, sofort. Sie war geheilt. Ihr Glaube an die Macht des Sohnes Gottes hat sie augenblicklich gesund gemacht. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Es kostet Jesus was. Es kostet immer Kraft, wenn er wirkt. Aber seine Kraft ist unermesslich und sie ist genug für alle. Es war ziemlich schlimmes Gedränge in diesen Gassen von Kapernaum. Lukas verwendet hier im Griechischen das Wort sumpnigno und es wird übersetzt, wie das Unkraut die Pflanzen erstickt oder jemanden zusetzen fast bis zum Punkt des Erstickens. So ein Gedränge war um ihn herum. Und die Jünger haben recht, in so einem Gedränge merkt man nicht, wenn man gezielt berührt wird. Aber Jesus bleibt die Berührung der Frau nicht verborgen. Er hat eine Berührung des Glaubens gespürt und auch Kraft, die von ihm nach seinem Willen ausgegangen ist. Er hätte weitergehen können. Ja, Jairus hat wenig Zeit, aber er bleibt stehen. Er wollte erreichen, dass die Frau sich offenbart. Und auch seinen Jüngern wollte er eine Lektion mitgeben. Und deshalb bleibt er stehen, dreht sich um und fragt: Wer hat mich angerührt? Für Jairus muss dieses Stehenbleiben eine Qual gewesen sein. Wieso bleibt Jesus jetzt stehen? Meine Tochter liegt im Sterben. Jesus, wir dürfen doch keine Zeit verlieren. Aber daran sehen wir, in all unserer Not, wenn wir zu ihm flehen, Jesus hat andere Maßstäbe als wir. Er legt andere Maßstäbe an. Er hat ganz andere Zeiten als wir. Er weiß schon, was er für das 12-jährige Mädchen noch tun wird. Jairus, du musst jetzt warten. Die Frau hier, die ist für mich jetzt wichtiger. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. In der Parallelstelle in Matthäus 9 lesen wir, dass Jesus die Frau ansah. Und als sie seinen wissenden Blick sah, war ihr klar: Ich kann nicht unerkannt bleiben vor diesem. Sie trat aus der Menge hervor und sie hatte das mosaische Gesetz gebrochen. Ich denke, deswegen hatte sie Angst und hat gezittert. Sie ist in dieser Angst vor ihm auf die Füße gefallen, hat ihm ihre ganze Geschichte erzählt und dass sie heil geworden ist. Sie lag ängstlich vor ihm und wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie groß Jesu Liebe für sie war. Aber genau diese Liebe sehen wir in Jesu Antwort. Wie spricht er sie an? Er sagt zu ihr: Tochter, ist das nicht wunderbar? Erinnert euch, was er in Kapitel 8 gesagt hat. Wer ist seine Familie? Seine Familie sind die, die Gottes Wort hören und auch tun. Und jetzt nennt er sie Tochter. Es ist ein Familienverhältnis entstanden. Sie ist eine Tochter des Glaubens geworden. Und er sagt zu ihr auch: Sei getrost. Fass wieder Mut. Du darfst wieder Zuversicht in dein Leben haben. Und er sagt noch was ganz Wichtiges zu ihr: Dein Glaube hat dich geheilt. Der Glaube steht im Mittelpunkt. Matthäus, Markus und Lukas berichten alle drei dasselbe: Dein Glaube hat dich geheilt. Und damit macht der Herr deutlich, dass es nicht die Berührung war, ja, die sie geheilt hat, sondern ihr Glaube war es. Die Heilung war eine Antwort auf ihren Glauben. Und Glauben fällt uns Menschen so schwer. Lieber bauen wir uns unsere eigenen Götter und beten sie an. Ihr wisst, ich komme aus der katholischen Kirche. Dort gibt es den Reliquienglauben. Reliquien sind sterbliche Überreste oder Besitztümer von Menschen. Und von denen wird überliefert, sie hatten eine besondere Beziehung zu Gott oder sie konnten sogar Wunder in seinem Namen tun. Viele Menschen, auch Kranke, pilgern in ihrer Not zu diesen Aufbewahrungsstätten. Sie zünden Kerzen an, die küssen die Behälter, wo diese Gegenstände aufbewahrt werden. Und erhoffen sich Heilung, erhoffen sich ein Wunder. Aber was sagt Jesus hier zu der Frau? Dein Glaube hat dich gerettet. Es geht um Glauben. Warum wollte Jesus, dass sich die Frau zu erkennen gibt? Er hat sie damit in eine peinliche Situation gebracht. Eigentlich sollte es doch reichen, sie ist geheilt. Aber die Frau, die sollte erkennen, dass Jesus sie nicht einfach so geheilt hat. Beiläufig. Sie sollte was anderes erkennen. Jesus will sie ganz und gar heilen. Er will ihre Seele heilen. Denn Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um menschliche Gebrechen zu heilen. Was sagt Jesus selber zu den Pharisäern? Lukas 5, Vers 31. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Er will die Frau von ihren Sünden heilen, denn dafür ist er gekommen, das war sein Auftrag. Und deshalb spricht er sie an und sagt zu ihr: Dein Glaube hat dich geheilt. Und Jesus wollte damit seinen Jüngern auch was lehren, nämlich, dass Gott alle Ehre für die Hilfe, die er schenkt, bekommt. So war es auch später in Lukas 17, als 10 Aussätzige von Jesus geheilt worden sind. Jesus hat an ihnen gesagt, geht zu den Priestern und zeigt euch. Sie sind in ihrem Aussatz zu den Priestern gegangen und als sie sich gezeigt haben, waren sie heil von ihrem Aussatz. Aber, und das ist das Tragische an der Geschichte, nur einer kam zurück, nur ein einzigster von den 10, warf sich zu Jesu Füßen und hat ihm dafür gedankt. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme. Er kehrte um zu Jesus. Die anderen sind fern von ihm geblieben, trotz Heilung. Warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter, es war nicht mal ein Jude. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre? Und jetzt kommt's, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Auch hier wieder, der Glaube war es. Wie ist es bei uns, wenn uns der Herr aus schwierigen Situationen hilft, für die wir gebetet haben? Freuen wir uns über seine Hilfe? Werfen wir uns vor ihn im Gebet und loben ihn und danken ihm dafür? Wir können aus der Begebenheit 2 Dinge lernen. Wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, dann ist es wichtig, sich öffentlich zu seinem Retter zu bekennen, so wie es die Frau getan hat. Der Herr führt uns dann manchmal in Situationen hinein, wo wir einfach Farbe bekennen müssen. Ich habe euch vorhin gefragt, an welcher Seite des Ufers stehst du? Das kostet uns vielleicht manchmal viel Überwindung, weil wir uns vor Menschen fürchten. Aber ist Jesus Christus es nicht wert, dass wir uns auf seine Seite stellen und ihn dadurch ehren, dass wir ihn bekennen? Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur von unserer Sünde geheilt werden, sondern dass wir es auch bestätigt bekommen von ihm. Die Frau hat gemerkt, die Blutung ist weg. Aber sie wusste in dem Augenblick nicht, ist es vielleicht nur kurzfristig, vorübergehend oder bilde ich mir es gerade nur ein? Es war Jesu Wort, das ihr versichert hat, du bist gesund. Und sie braucht sich nicht mehr vor ihrem Retter zu fürchten, sie darf in Frieden gehen. Sie musste sich dadurch auch keine Vorwürfe machen später, dass sie sich vielleicht diesen Segen nur erschlichen hat. Zwischen ihr und Jesus war jetzt alles in Ordnung. Und wenn wir zum Glauben kommen, wir spüren eine Veränderung in uns zum Guten. Es ist ein herrliches Aufatmen, wenn die Last der Sünde von uns fällt. Und ja, wenn wir neu zum Glauben kommen, wir sind so glücklich. Und da ist überhaupt nichts Falsches dabei, im Gegenteil. Nur, wir dürfen uns nicht auf dieses glückliche Gefühl verlassen, wenn es um unser ewiges Heil geht. Wir wissen, alle Gefühle können ganz schnell wechseln. Heute himmelhoch jauchzen, morgen zu Tode betrübt. Und wenn es um unser ewiges Heil geht, dann ist das Gefühl kein guter Ratgeber. Wenn wir in einem Glaubenstief sind, dann ist es manchmal so, dass schnell Zweifel aufkommen, weil wir unseren Gefühlen vertrauen. Hatte ich nur eine religiöse Phase in meinem Leben oder habe ich mir das alles nur eingebildet mit diesem Jesus? Dann kann es sein, dass der Friede dahin ist und wir überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Deshalb, wir dürfen uns nicht auf unser Gefühl verlassen. Wir brauchen eine feste Gewissheit, die sich nicht auf unsere eigene Stärke, auf unserem eigenen Wissen gründet. Wir brauchen das Wort des Herrn. Und so war es auch bei der blutflüssigen Frau. So ist es bei uns. Das Wort Gottes erklärt selbst, dass jeder, der an Jesus Christus, an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das ist eine Zusage aus Gottes Wort. Darauf können wir unseren Glauben bauen. Wenn du im Zweifel bist, stell dich auf Gottes Wort, weil Jesus hat selber gesagt, du hast ewiges Leben. Die blutflüssige Frau wurde sich ihrer Heilung gewiss, nachdem sie sich öffentlich bekannt hat. Und das hat schon viele geholfen, ihres Heils sicher zu werden. Das kann zum Beispiel bei der Taufe geschehen. Aber acht danach, wir sollen immer wieder Zeugen sein. Sei Zeuge deines Glaubens. Dadurch wird anderen nicht nur klar gemacht, dass auch sie umkehren sollen. Deine eigene Überzeugung wird sicherer und klarer, weil du es auch aussprichst. Denn wenn du diese Wahrheit bezeugst, wird sie immer tiefer sich in dein Herz eingraben. Ich könnte jetzt Amen sagen, aber die Predigt ist noch nicht zu Ende. Was ist denn jetzt mit der Tochter des Jairus? Jairus ist wahrscheinlich innerlich 1000 Tode gestorben. Jesus hat angehalten, um sich mit der Frau zu beschäftigen. Stellt euch vor, jemand, der euch nahe steht, liegt im Sterben, im Krankenwagen, wird mit dem Blaulicht ins nächste Krankenhaus gefahren, wo es noch Rettung gibt. Und plötzlich hält der Krankenwagen an, weil da ein Kind liegt, was vom Fahrrad gefallen ist und am Knie blutet. Und du sitzt hinten bei deinem Lieben und musst mit ansehen, wie es diesem geliebten Menschen immer schlechter geht. Was würdest du tun? Was würdest du dem Fahrer sagen? Also mir wird so gehen, ich würde rufen, fahr doch weiter, es eilt, bitte. Das Kind blutet doch nur, da kann sich doch jetzt jemand anders drum kümmern. Ja, Jairus, ging es richtig schlecht in dem Augenblick. Und als Jesus gerade die letzten Worte zu der Frau sagt, dann Vers 49, während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Es ist zu spät, es ist alles aus. Jesus, warum bist du nur stehen geblieben? Wir waren doch fast da, du hättest meine Tochter heilen können. Aber wir dürfen sicher wissen, Jesus kannte die Gedanken von Jairus. Er wendet sich zu ihm und spricht, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Menschlich gesehen, unmöglich. Hoffnungslos, sie ist doch gestorben. Hier im Angesicht des Todes, Machtlosigkeit. Das Mädchen, das gestorben ist, das jetzt tot ist, das ist ein schönes Bild für geistlich tote Menschen. In Gottes Augen, wenn wir Sünder sind und nicht an ihn glauben, ist es sinnlos zu denken, ich komme durch gute Werke, durch irgendwelche religiöse Riten oder Verordnungen weiter und kann dadurch mir Vergebung erkaufen. Das Gesetz, das die Israeliten hatten, dieses mosaische Gesetz, hat auch kein Leben verliehen. Im Gegenteil, es war unmöglich, dass jemand in Israel übers Gesetz zur Gerechtigkeit kommen konnte. Das war Jesu Botschaft. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 21, wenn das Gesetz uns neues Leben hätte geben können, dann wären wir vor Gott gerecht geworden, indem wir es befolgt hätten. Aber das Problem ist, und das haben wir jetzt schon in vielen Predigten aus Lukas gehört, keiner kann dieses Gesetz befolgen. Keiner. Nur einer konnte es, Jesus. Israel hat ständig versucht, das Gesetz zu halten. Und weil sie gemerkt haben, es ist so schwer, dieses Gesetz zu halten, haben sie noch mehr Gesetze drumherum gebaut, damit man bloß nicht irgendwo fällt. Und sie haben es nicht geschafft, Gerechtigkeit vor Gott zu finden durch das Gesetz. Auch der Großteil der Heiden hat keine Gerechtigkeit vor Gott gefunden, obwohl schon seit 2000 Jahren das Evangelium verkündigt wird. Durch Gesetze halten oder gute Werke bekommen wir kein ewiges Leben. Das kann nämlich nur Jesus Christus allein schenken. Jesus hat das in Johannes 3, Vers 16 selbst bezeugt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, Jairus war völlig klar, dass in der Gegenwart des Todes kein Titel, keine guten Werke, kein Geld, keine Gesetze oder die Synagoge ihm helfen kann. Gerade deswegen hat er sich ja an Jesus, den Sohn Gottes, gewandt. Und Jesus kannte das verzweifelte Herz des Jairus. Er sagte deshalb, fürchte dich nicht, glaube nur. Er sagt es zu jemandem, der gerade die Nachricht bekommen hat, dein Kind ist gestorben. Glaube nur. Jairus muss das getan haben, denn er geht mit ihm weiter. Er wendet sich nicht von Jesus ab. Er geht mit ihm weiter. Und als sie im Haus ankommen, ist nur noch bitteres Weinen und Klagen zu hören. Jairus hatte Geld und die Klageweiber waren wahrscheinlich schon bestellt und waren da. Und als er zu ihnen sagt, weint nicht, sie schläft nur, haben sie ihn ausgelacht. Das war keine echte Trauer. Das war gekaufte Trauer. Wie traurig eigentlich. Sie haben Jesus ausgelacht. Wieso? Weil sie nicht wussten, wen sie vor sich haben. Jesus hat sie alle hinausgetrieben. Welch eine Vollmacht muss er in dem Augenblick gehabt haben, damit sie das Haus verlassen. Jesus nahm nur Petrus, Jakobus, Johannes und die Eltern mit sich, trat in das Zimmer nahe und bezwang den Tod durch sein Wort. Es reicht ihm zu sagen, Mädchen, steh auf. Und sofort, so berichtet es Lukas, kehrte ihr Geist in ihren Körper zurück. Das darf auch dir Trost geben im Hinblick auf deinen eigenen Tod. Wenn du in Jesus Christus stirbst, wird er genauso wie diesem Mädchen dir neues, ewiges Leben schenken, wenn er wiederkommt. Und geistlich gesehen kann er tote Sünder zum Leben erwecken. Das Neue Testament berichtet von drei Personen, die Herr Jesus auferweckt hat. Das 12-jährige Mädchen, von dem wir heute gehört haben. Sie war die einzigste Tochter von Jairus und seiner Frau. Dann von einem jungen Mann, der einzigste Sohn seiner Mutter war. Sie war schon Witwe. Und von Lazarus, der einzigste Bruder von Maria und Martha. Die Tochter von Jairus war gerade gestorben. Der Jüngling aus Nain wurde schon zum Begräbnis getragen und Lazarus lag schon 4 Tage im Grab. Und dennoch, Jesu hat sie alle drei zurück ins Leben gerufen. Jeder Mensch, ob Kind, junger Erwachsener oder auch älterer Mensch, ist für Gott geistlich tot. So werden wir geboren. Geistlich tot. In Sünde. Und wir müssen geistlich lebendig werden, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, in die Gemeinschaft zu treten. Wir brauchen ein anderes, ein neues, ein verändertes Leben. Und dieses Leben kann nur der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst geben. Und er gibt es jedem, das haben wir heute im Barmer schon gehört, jedem, der an ihn glaubt. In Johannes 3, Vers 36 sagt er es selbst, er bezeugt es. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben ewiges Leben. Und es kommt nicht darauf an, wie tief jemand in Sünde verstrickt ist, denn der Herr kann alle retten, die glauben. Vielleicht betest du auch schon seit langer Zeit für jemanden, der dir am Herzen liegt. Vielleicht wie Jairus für deine Tochter oder für deinen Sohn, dass er noch gerettet wird. Und ich kann dir versichern, bei Jesus sind deine Gebete an der richtigen Stelle. Und warum er manchmal so lange wartet, bis da was in dem Leben geschieht, wie es jetzt bei Jairus Tochter war oder beim Lazarus, das weiß nur er. Aber selbst wenn sich nichts ändert und du betest und betest, ruft er dir doch jetzt schon zu. Weine nicht. So hat es der Mutter des jungen Mannes in Nain gesagt. Weine nicht. Und das soll deinem Herzen Trost geben und Ermutigung, dass du weiter betest für die Menschen, die er dir aufs Herz gelegt hat, denn er kann echtes Leben schenken. Ein paar Unterschiede gibt es zwischen der blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus. Die Frau kam, um Jesus zu berühren. Aber Jairus bittet Jesus, seine Tochter zu berühren. Jesus sagte zu der Frau, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und zu Jairus sagte er, fürchte dich nicht, glaube nur. Ein Unterschied. Aber beide treten voll Vertrauen zu Jesus im Glauben, dass er heilen kann. Beiden ergeht es anders. Die Frau erfährt sofort Heilung, die Tochter des Jairus nicht. Denn sie kann Jesus gar nicht mehr berühren. Sie kann auch nicht mehr glauben, denn sie ist ja schon tot. Aber, und das ist wunderbar und es gibt auch mir so viel Hoffnung, der Der Glaube des Vaters rührt Jesu Barmherzigkeit an. Und die, die nicht glauben kann, weil tot ist, erfährt durch den Glauben des Vaters Barmherzigkeit. Ist das nicht wunderbar? Und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus schenkt Gnade. Jesus ist barmherzig. Lasst uns weiter für unsere Angehörigen, die Jesus so nicht kennen, beten, für unsere Arbeitskollegen oder all die Menschen, die er uns auf unser Herz legt. Amen.
Amen.